Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und darf. Und falls ihr euch wundert, was hier gerade aufgebaut wird, ich habe gefragt, ob es hier eine Flipchart gibt, weil dann kann ich zur Unterstützung der Predigt noch etwas hinschreiben, um etwas vielleicht besser zu verstehen. Und dann wurde gesagt, nee, aber wir haben eine total tolle Tafel. Und das Angebot habe ich dann angenommen, weil ich vor allem auch seit 20 Jahren oder so, nee, 15, weiß ich nicht, schon nicht mehr auf eine Tafel geschrieben habe. Das heißt, ich hoffe, wenn ich nachher mich an die Tafel begebe, werde ich so schreiben können, dass ihr die Schrift dann auch lesen könnt. Das ist mal ein Experiment. Wir werden sehen, was passiert. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich nochmal ein paar Worte zu mir sagen, weil mich ja nicht jeder kennt. Wobei ich muss sagen, einige von euch, die kenne ich, die Gesichter kenne ich. Aber trotzdem, mein Name ist Martin Böhnhardt und ich bin ein Bayer, aber eigentlich ein Franke. Ja, weiß ich nicht, ob das noch zählt. Ein Oberfranke genau genommen aus der Stadt Forchheim. Dort bin ich aufgewachsen, groß geworden. Werde danach dazu nochmal ganz kurz auch etwas sagen. Und zu meiner Geschichte ganz kurz. Ich bin dort zur Schule gegangen und irgendwann bin ich ausgezogen, bin nach Bad Aibling gegangen, um dort Zivildienst zu leisten, im Altenheimhaus Wittelsbach. Mein Opa, meine Oma waren dort und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, sie dort auch näher kennenzulernen, weil sie ursprünglich aus Berlin kamen. Und dort habe ich dann nicht nur meine Großeltern noch besser kennengelernt, sondern gleichzeitig auch meine damalige Freundin und jetzige Frau, die Daniela Böhnhardt, die auch jetzt hier ist. Die Dani ist die Musikbeauftragte unserer Vereinigung, vielleicht ganz kurz mal dazu. Und bevor wir noch geheiratet haben, kam dann irgendwo der Wunsch in mir auf, Theologie zu studieren und bin dann nach Bogenhofen gegangen, nach Österreich. Das war auch der Ort, wo wir gemeinsam geheiratet haben. Und nach 4 Jahren Bogenhofen sind wir dann nach Friedensau gegangen. Dort habe ich mein Studium fortgesetzt und beendet und habe dann mein Praktikum begonnen in der schönen Stadt Augsburg. Und somit war ich nicht nur im bayerischen Franken, sondern auch und nicht nur im bayerischen Oberbayern, sondern auch gleichzeitig im bayerischen Schwaben. Also 3 verschiedene Dialekte. Verrate euch jetzt nicht, welcher mir am besten gefällt. Wobei, also das Münchnerisch, das finde ich echt super. Ja, das gefällt mir. Okay. Ja, und seit April im vergangenen Jahr bin ich dann gerufen worden in die Dienststelle als Abteilungsleiter für den Bereich Jugend und als Schatzmeister und bin als solcher jetzt auch tätig und auch in den einzelnen Gemeinden unterwegs und bin jetzt auch sehr froh, dass ich hier bin in der Gemeinde Waldperlach und darf euch noch grüßen vom Wolfgang Dorn und vom Stefan Regensburg, Rebensburg. Genau. Ja, nochmal vielen Dank für die Organisation und den Aufbau dieser Tafel. Ich bin aufgewachsen, und jetzt beginne ich schon mit meiner Predigt. Ich bin aufgewachsen in der oberfränkischen Stadt, Kleinstadt Forchheim. Und da bin ich aufgewachsen zusammen mit meinem Bruder und meinen beiden Eltern in einer Doppelhaushälfte. Und auch wenn ich mich in der Zeit dort sehr, sehr, sehr wohl gefühlt habe, und wenn es auch eine wunderschöne Zeit war, so muss ich trotzdem sagen, dass ich mich mit meinem Bruder nicht immer sehr gut verstanden habe. Und das war jetzt eigentlich sehr harmlos ausgedrückt. Mein Bruder, der war 5 Jahre älter, ist es bis heute noch. Und jedes Jahr, dass er älter war, hat er mich in irgendeiner Form spüren lassen. Also wir haben oft gestritten. Wir haben oft gestritten, uns gezankt und so manchmal wurde es auch handgreiflich. Ich erinnere mich gerade an eine Badtür, die ich eingetreten habe, weil ich so wütend war, im Alter von 12 oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, es gab viele, viele Konfliktsituationen und im Nachhinein kann ich es auch so ein bisschen verstehen, denn ich war immer der kleine Bruder und ich war immer bei meinem Bruder, ich wollte immer in seiner Nähe sein und mein Bruder, der wollte einfach mal seine Ruhe. Ja, im Nachhinein kann ich es verstehen. Aber man muss wissen, mein Bruder war für mich das absolut Größte. Ich war stolz auf meinen Bruder und alles, was mein Bruder hatte und konnte, das wollte ich auch haben, wollte ich auch können. Und wenn mein Bruder eine neue Jeans oder einen neuen Pullover anhatte, dann habe ich immer geguckt, dass ich mir den einmal ausleihen konnte. Wenn mein Bruder ein Computerprogramm hatte oder direkt am Computer saß und Computer gespielt hat, dann wollte ich das in dem Moment auch tun. Oder wenn mein Bruder zu seinen Freunden gegangen ist, dann wollte ich da auch mit. Wenn mein Bruder Musik gehört hat, Herbert Grönemeyer, dann war ich der größte Herbert Grönemeyer-Fan. Und auch wenn wir oft gestritten haben und ganz viele Tränen flossen und meistens sehr auf meiner Seite, muss ich trotzdem sagen, mein Bruder war für mich in der damaligen Zeit das Größte. Und trotzdem gab es einfach viel Streit. Ich erinnere mich an eine Szene, das ist einfach mal ein Exemplar für das, was bei uns zu Hause abgelaufen ist, alltagtäglich. Und zwar habe ich von meinem Opa etwas geschenkt bekommen. Und nicht nur irgendetwas, sondern eine große, runde 5-D-Mark-Münze. Könnt ihr euch noch an die 5-D-Mark-Münze erinnern? Diese schöne, große, silberne, glänzende Münze. Die habe ich geschenkt bekommen und in meinem jungen Alter war das für mich unheimlich viel Geld. Was man sich für 5-D-Mark alles kaufen kann. 100 Gummibärchen. Also das war die Währung, in der ich immer gerechnet habe. Unglaublich, diese 5-D-Mark, das war mein größter Schatz. Mein Bruder hat das dann mitbekommen und er kam dann zu mir und hat dann gesagt, du Martin, pass auf, ich als dein großer, netter Bruder, ich habe einen Vorschlag, ich würde mit dir einen Tausch machen und ich gebe dir, wenn du mir die 5-D-Mark gibst, gebe ich dir noch viel mehr Geld. Und dann streckt er mir seine Hand aus und dann sehe ich diese Menge an Geldmünzen in seiner Hand, worauf die Ziffern 2, 5, 10 und 20 zu lesen waren. Was ich in dem Moment aber nicht verstanden habe, ist, dass er mit mir einen Tausch gemacht hat von 5-D-Mark im Gegensatz zu vielleicht 35 Pfennig. Und als ich das dann mitbekommen habe, als ich es dann verstanden habe, dann war ich so frustriert, das war für mich so schlimm, dass ich zu meiner Mutter gerannt bin und zu ihr gesagt habe, Mama, schau mal, wie mein Bruder mich betrogen hat. Und ich weiß auch bis heute, wie meine Mutter dann gesagt hat, naja, selber schuld. Eine Situation, die jeden Tag immer wieder aufs Neue passiert ist, in dieser oder einer anderen Form. Wir haben oft gestritten und als ich dann später nach Bad Aibling gekommen und gezogen bin, das erste Mal weg von zu Hause, ist mir etwas aufgefallen. Nämlich bin ich dann öfter mal bei meiner jetzigen Frau zu Besuch gewesen und habe dort mitbekommen, wie die Daniela mit ihrem Bruder umgegangen ist. Und umgekehrt, wie kleiner Bruder, 7 Jahre jünger, mit der größeren Schwester umgegangen ist. Da war unheimlich viel Respekt vorhanden. Und die Schwester hat dem Kleinen was zu essen gemacht. Und der Kleine, der war immer brav zur Schwester und nimmt sich geachtet und geliebt und wertgeschätzt. Etwas. Immer. Nein, wahrscheinlich nicht, aber mir kam es so vor. Und für mich war das ein großer Unterschied. Und das ist mir ganz stark ins Auge gesprungen, wo ich gemerkt habe, wie kostbar es ist, wenn es Frieden gibt in der Familie. Wahrscheinlich ist diese Geschichte der ausschlaggebende Grund, warum mir ein bestimmter Bibelvers, über den ich mit euch heute nachdenken möchte, so wichtig geworden ist. Also Streit in der Familie, Streit unter Brüdern. Ich weiß nicht, ob ihr einen größeren, älteren Bruder hattet oder ob ihr der Jüngere wart oder der Ältere. Das kommt wahrscheinlich in jeder zweiten Familie vor, vielleicht sogar in jeder, dass es ganz viel gestritten wird. Aber Streit, Zank, Zwistigkeiten, das ist Alltag in vielen Familien. Nicht nur in Familien, auch in vielen Gemeinden. Als ich Theologie studiert habe in Bogenhofen, habe ich mir vorgenommen, die Bibel durchzulesen und die wichtigsten Bibelverse, die mir aufgefallen sind, auswendig zu merken. Und diesen ambitionierten Vorsatz, den habe ich auch in die Tat umgesetzt. Trotzdem möchte ich diesen einen Bibelvers mal vorlesen, denn ich kenne nicht das ganze Kapitel. Denn ich möchte mit euch ein ganzes Kapitel lesen, das ist aber ein kurzes Kapitel, keine Angst. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufschlagt, Psalm 133. Da lese ich die Verse 1 bis 3. Psalm 133. Und dort heißt es, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie lieblich und gut es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Es ist dieser erste Vers, der mir tief ins Auge, ins Herz gesprungen ist, wenn hier heißt, siehe, wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich bin grundsätzlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum mir der so wichtig geworden ist. Über dieses Kapitel, über diese drei Verse möchte ich mit euch heute nachdenken. Zum Hintergrund dieses Kapitels, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, das zu verstehen, ihr habt es schon mitgelesen, am Anfang heißt es ein Wallfahrtslied von David. Es handelt sich um ein Wallfahrtslied. Und es gibt diese 25 Wallfahrtslieder von Psalm 120 bis zum Psalm 134. Und das Volk Israel hat dieses Lied und diese Lieder gesungen auf dem Weg von ihrer Heimat, dort wo sie waren, hin zu den Festen nach Jerusalem, wenn sie sich dorthin begeben haben. Es gab drei Feste, Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest. Und schon in der Tora, in den fünf Büchern Mose, wurde geschrieben, zu diesen Festen sollten die Männer und die Familien dorthin ziehen. Und für diesen Marsch wurden diese Lieder komponiert, gedichtet und gesungen. Man muss sich das so vorstellen. Da gab es diesen Moment, man wusste, es steht in der Bibel, ein Fest naht, wir müssen uns aufmachen, wir müssen reisen, wir müssen ins Haus Gottes zum Tempel. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Wenn wir uns so heute vorstellen, wir versetzen die Zeit des Alten Testaments, dann haben wir oft ja so ein Bild von dem Alten Testament, das ja sehr grausam ist. Und es gibt ja auch wirklich viele schwierige Geschichten. Aber die Bibel berichtet uns davon, dass diese Märsche hin zu Gott keine Trauermärsche waren, sondern genau das Gegenteil. Ich lade euch ein, mal Psalm 42 mit mir aufzuschlagen. Da heißt es, Psalm 42, Vers 5, daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, sie führte zum Haus Gottes mit Klang des Jubels und Dankes. Ein feierlicher Aufzug. Das ist für mich ein ganz interessanter und auch wichtiger Punkt. Übrigens, Vers 2, wenn ich hier lese, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, dann kennt ihr vielleicht das Lied passend dazu, zu diesem Kapitel. Aber was hier deutlich wird, ist, wenn Menschen sich damals in Gottes Nähe begeben haben, wenn sie zu ihm gekommen sind, dann war das kein Trauermarsch, sondern das war Freude. Zu Gott zu kommen war etwas Positives. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung, mit welcher Freude und mit welchem Gefühl ihr heute hier in diesen Gottesdienstsaal gegangen seid. Aber ich finde es ganz wichtig, hier festzuhalten und zu erkennen, dass Gottesdienst, Gottes Begegnung etwas ist, was eigentlich Freude verursachen soll und vor allem darf. Und nun stellt man sich das so vor, aus unterschiedlichen Stämmen in Palästina, in diesem Bereich, machen sich jetzt die ganzen Stämme auf und gehen alle zu diesem einen Ziel nach Jerusalem. Alle haben dieses Lied auf den Lippen. Siehe, wie lieblich und gut es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich singe es jetzt mal nicht, weil ich nicht schön singen kann. Das müssen andere machen. Aber dann singt man und hat dieses Lied auf den Lippen und dann begegnet man einem anderen Stamm und dann begegnet man wieder einem anderen Stamm. Und man sieht sich wieder, man begegnet seinem Nachbarn, dem anderen Stamm. Und ich weiß nicht, ob es da auch Rivalitäten und Schwierigkeiten gab. Aber so diese Grundstimmung hier ist, siehe, wie gut es ist, wenn Frieden herrscht. Frieden im Volk. Nicht nur in den einzelnen Stämmen, sondern im ganzen Volk Gottes. Mich erinnert das an eine bayerische Wallfahrt, die es bei uns in unserer Vereinigung jedes Jahr gibt. Es gibt bei uns jedes Jahr eine bayerische Wallfahrt, wo sich unterschiedliche Gruppen auf den Weg machen hin zu einem Ort. Dieses Jahr in Forchheim, zur Stever. Weil Perlach hat ja eine ganz lange Stever-Tradition. Ich habe auch ganz viele angehende Pfadfinder hier gerade gesehen. Finde ich ganz toll. Und ich weiß nicht, viele von euch werden das kennen, aber das ist dasselbe Empfinden. Man macht sich auf, wie ich neulich von Augsburg, und wir wandern oder fahren mit dem Kanu und dann auf einmal passiert es, dann begegnen wir einer anderen Gruppe und wir freuen uns, wir nehmen uns in den Arm und wir singen gemeinsam Lieder. Ab und zu mal klaut man sich noch den Wimpel, aber den gibt man dann auch wieder brav zurück. Und dann irgendwann kommt der Punkt, der Ort, der Tag, am Mittwochabend, wenn alle eintreffen. Und dann rückt man sich die Kluft gerade, das Halstuch, die Fahne hängt man in die Luft, dann stimmt man ein Lied oder einen Schlachtruf ein und dann zieht man ein in dieses Abschusslager. Und dann versammelt man sich um ein gemeinsames großes Lagerfeuer. In einem großen Zelt, man singt dieselben gemeinsamen Lieder, man betet zu demselben Gott. Stewa, Pfadfinder, Gemeinschaft, Christsein. Siehe, wie lieblich und gut es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Ich möchte mit euch über diesen Text und über diese Struktur näher nachdenken, deswegen habe ich jetzt die Tafel hier. Und ich möchte euch mal versuchen, also die Prediger, die mal Theologie studiert haben, das haben immer versucht, in allem eine Struktur zu sehen und zu finden. Und auch ich meine, hier eine gewisse Struktur entdeckt zu haben. Und die möchte ich mit euch ganz kurz hier mal an die Tafel schreiben und ganz kurz betrachten. Und zwar fängt dieser Text an, nennt es mal A, mit dem Lobpreis über die Einheit. Ich schreibe mal hin, Lobpreis. Kann man das lesen? Ja, super. Lobpreis Einheit. Und dann geht es weiter mit einem Beispiel. Dann bringt David hier ein Beispiel, und zwar das Beispiel mit dem Öl. Dann folgt ein zweites Beispiel, Beispiel mit dem Tau. Um dann zum Schluss in Vers 3 zu dem Punkt zu kommen, wo David über die Auswirkungen der Einheit spricht. Auswirkungen Einheit. So, ich habe mich sehr bemüht. Ich hoffe, es ist gelungen, dass ihr es jetzt lesen könnt. Das ist dieser Text und ich möchte mit euch über diese Bereiche nachdenken und mit euch über das nachdenken jetzt in diesem Bereich, was als erstes Beispiel verwendet wird. Das heißt hier, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Als mir dieser Text vor einigen Jahren ins Auge gesprungen ist, habe ich wenige Wochen später eine Predigt gehört von einer bekannten, nicht-adventistischen Evangelistin, die eine durchaus gute Predigt gehalten hat, aber sich über diesen Bibelvers im Psalm 133 lustig gemacht hat. Und ich fand es ganz schwierig und ganz traurig, weil mir dieser Text ja so gefällt, aber was sie halt sehr merkwürdig fand, und in der Tat, es ist ja auch ein bisschen schwer zu verstehen, das ist diese Sprache. Man stellt sich das vor, dass Einheit hier verglichen wird mit einem Öl, das einfach über jemanden drüber gegossen wird und das dann herunterfließt und irgendwann auf dem Boden landet. Aber was hier im Fokus steht, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, das damals im Alten Testament in der Zeit des Volkes Israel stattfand. Und zwar die Einsegnung und die Weihung des Hohepriesters Aaron. Der Hohepriester, der so ein wichtiges Amt hatte in der damaligen Zeit, der Mittler war, der Mittler, der eingestanden ist für das Volk vor Gott. Derjenige, der ein Bild ist für den eigentlichen Hohepriester, für Jesus Christus. Und dieses Amt, diese Einsegnung war der Startschuss für diesen Priesterdienst, der damals in der Stiftshütte und später im Tempel gegeben wurde. Ein unglaublich wichtiger Moment. Und dieses Öl, das steht letztlich für den Segen, für den Überfluss an Segen, den Gott spendet für diesen Hohepriester und letztlich für sein Volk. Das, was dort passiert ist in dieser Zeit, das war ein unglaublich wichtiger und heiliger Akt. Und ich sage deswegen, dass dort, wo Menschen für Einheit kämpfen, wo Menschen für Einheit stehen, sie etwas absolut Heiliges tun. Und ich möchte gleich zu dem nächsten Bild kommen, zu dem Bild des Taus. Und dazu eine Begebenheit. Ich hatte vor einigen Jahren, direkt nach dem Studium, das Privileg und die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem mit meinem Dozenten Friedbert Nino, ich weiß nicht, ob er den kennt, der ist mittlerweile Rektor der Hochschule in Friedensau, an einer Ausgrabung teilzunehmen. Und er hat schon im Laufe des Studienjahres das Angebot gemacht, wer von euch mitkommen möchte, der kann mitkommen bei einer Ausgrabung in Jordanien. Und als er in einem Kurs über Archäologie gesprochen hat und dann einige Scherben mitgebracht hat, Scherben, die 4000 Jahre alt sind, die Menschen vor 4000 Jahren irgendwann mal geformt und gemacht haben, hat mich das so gepackt und so gereizt, dass ich gesagt habe, ich komme mit und ich werde dabei sein. Und dann kamen wir dort an in Jordanien, östlich des Toten Meers. In einem Gebiet haben wir der Moabiter gegraben, in einer Stadt, die heißt Balur. Und dort war es so, dass wir früh am Morgen aufgestanden sind und noch in der Nacht losgefahren sind, damit wir beim Morgengrauen dort ankommen. Und ich kann mich gut an die Szenen erinnern, wenn wir dort angekommen sind, mussten noch ein bisschen laufen über diesen staubigen Weg, diese trockene Landschaft und diese Steine, die so steinig waren, so scharf, dass man sich die Schuhe regelmäßig aufgerissen hat dadurch. Und dann ging die Sonne auf. Es war ganz toll. Und es wurde sehr, sehr schnell unglaublich heiß, sodass wir am Mittag schon abbrechen mussten, weil es dann nicht mehr erträglich war. Und mitten in dieser absoluten Ödnis, in dieser trockenen Hitze, ist Folgendes passiert. Ich habe mich mal ein bisschen abgeseilt, weil ich einem Geschäft nachgehen musste. Und während ich unterwegs war, habe ich plötzlich an dem Rand des Weges etwas gesehen, was ich überhaupt nicht dort vermutet hätte. Und zwar habe ich plötzlich eine Schildkröte gesehen. Eine Schildkröte in der Wüste. Das war für mich so, als würde im Starnberger See ein Delfin entgegenschwimmen. So überhaupt nicht hat die Schildkröte für mich dort nach Jordanien gepasst. Aber tatsächlich hat die dort gelebt und irgendwo gehaust. Und ich habe mir die Frage gestellt, das Erste, was ich mir gefragt habe, wie kann es sein, dass so ein Tier hier überleben kann? Wovon ernährt sich dieses Ding? Und in diesen 5 Wochen, in denen wir dort waren, dort gab es eine Pflanze, ein Gewächs, das hat ausgeschaut wie Frühlingszwiebeln. Ja, bloß waren die viel schlimmer, weil wenn man diese Pflanze berührt hat, dann hat es 3 Tage lang gebrannt, also durfte man nicht anfassen. Und am Anfang war die ungefähr so kniehoch. Und als wir dann gegangen sind, waren die fast kopfhoch. Die sind unglaublich schnell gewachsen, man konnte fast zuschauen. Und auch hier habe ich mich gefragt, wie kann es sein, woher nimmt diese Pflanze ihre Energie in dieser Wüste und in dieser Trockenheit? Und dann ist mir bewusst geworden, aufgefallen, dass wenn wir morgens angekommen sind in dieser Ausgrabungsstätte und wenn wir uns dort ausgebreitet haben, dann lag auf den Felsen, auf den Steinen, auf dem Boden immer ein ganz kleiner, dünner Hauch, ein Film von Tauwasser. Was auch schnell wieder weg war, aber offensichtlich ist dieser kleine Tropfen, dieser Tau, dafür verantwortlich, dass dort Leben existieren kann. Hier in diesem Bibeltext ist die Rede von dem Berg Hermon. Der Berg Hermon, der nördlich vom See Genezareth steht, auf einer Höhe von 2800 Metern, wo dort oben noch ganz andere Wassertropfen sich sammeln. Und dort zusammenfließen zu kleinen Rinnsalen. Und sie werden zu Bächen und zu reißenden Flüssen und landen dann irgendwann im See Genezareth. Und wer von euch schon mal dort war, in Israel oder in Jordanien, und schon mal am See Genezareth war oder mal über den Jordan, am Jordan vorbeigekommen ist, der weiß, dass das Wasser die Lebensgarantie für diese ganze Umgebung war in der Vergangenheit. Wasser ist lebenswichtig. Und auch Tautropfen ist lebenswichtig, auch wenn man es nicht meint. Was ist schon ein Tautropfen wert? Aber genau das sagt die Bibel hier im Vergleich. Diesen Tautropfen, der lebenswichtig ist, mit dem Thema der Einheit. Und meine Fußnote, ich glaube, wenn ich jetzt über Thema Einheit spreche, dann ist man vielleicht mal versucht zu sagen, das ist ja ein banales und nebensächliches Thema und es gibt ja viel wichtigere Themen. Aber in diesem Studium, mit diesem Text, glaube ich das nicht. Ich glaube, dass das Thema Einheit ein unglaublich wichtiges Thema ist und ich hoffe, dass wir das am Ende dass wir es auch verstehen. Warum? Wenn Tautropfen lebenswichtig sind und in diesem Vergleich dann auch Einheit lebenswichtig ist, dann ist die Frage, was für mich, die sich mir gestellt hat, was ist das Gegenteil von Einheit? Ist es Zwiespalt? Ich habe es mal mit Zwiespalt. Zwiespalt herausgenommen. Und wenn Einheit lebenswichtig ist, dann ist das eine, was ich erlebt habe in meiner Vergangenheit, und zwar nicht nur im Umgang mit meinem Bruder, sondern auch in ganz anderen Situationen, dass Zwiespalt und Streit zerstörerisch ist. Leider kommt das oft auch in unterschiedlichen Gemeinden an. In Familien, in Nachbarschaften, da gibt es ganze Talksendungen über dieses Thema, aber eben leider auch so manches Mal bei uns in der Gemeinde. Und in meinen wenigen jungen Jahren, sage ich mal, habe ich da schon auch einiges miterlebt, in diesen Gemeinden, in denen ich tätig war oder in denen ich Mitglied war. Und da gibt es viele Gründe, warum man sich entzweien könnte. Zum Beispiel die Frage des Einzelkelchs oder des Gemeinschaftskelchs. Oder die Frage der Form der Musik im Gottesdienst. Was darf man, was soll man, was soll man nicht? Oder beim Neubau. Die Farbe des Teppichs, die Farbe der Stühle. Und es ist doch traurig, wenn man vor einem Neubau stehen würde und sich an solchen Dingen dann entzweit. Essen beim Potluck. Fleisch, vegetarisch, vegan, ovo-lacto-vegetarisch, was gibt's noch? Oder das Kreuz in der Gemeinde. Darf ein Kreuz, soll ein Kreuz in der Gemeinde sein oder nicht, weil es uns zu sehr an die katholische Kirche erinnert? Das sind alles Diskussionen, alles Streitigkeiten, die ich in meiner Zeit so miterlebt habe. Ich will es auch gar nicht werten, das geht mir gar nicht darum, sondern ich stelle mir die Frage, warum gibt es solche Themen, die ja diskutiert werden müssen? Das ist ja wichtig. Aber warum entzweien Sie so manches Mal Gemeinden? Ich habe am Anfang gesagt, ich war in Bogenhofen, habe dort studiert und da bin ich nach Friedensau gegangen und habe dort studiert. Und noch in meiner Zeit nach dem Studium bin ich einigen Geschwistern begegnet, denen es aber ganz wichtig war zu wissen, wo ich studiert habe. Warst du jetzt ein Bogenhofener oder warst du ein Friedensauer? Zum Glück war ich beides. Aber ich kann euch sagen, ich fand beides sehr wichtig und sehr wertvoll. Und ich finde es traurig, wenn sich Lager entwickeln innerhalb unserer Gemeinde oder unserer Kirche, wo es dann wichtig ist, ob du da oder dort warst und wo das dann wichtiger ist als der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Und ein letztes Beispiel. Vor einigen Jahren, ich erinnere mich noch an die Zeit, da gab es West und Ost. Da gab es die Mauer. Und auch wenn es die Mauer heute noch nicht mehr gibt, dann gibt es eine gewisse Mauer doch auch in Deutschland. Mit NDV und SDV, verschiedene Verbände. Und ich frage mich, ist es nicht mal dran, einfach mal zusammenzugehen, zusammenzurücken als Kirche? Ich habe jetzt mal den Bogen weit aufgespannt und bin mal auf Deutschland gegangen. Aber es geht mir natürlich auch vor allem auch hier um diese Gemeinde, um Bayern, um Waldperlach, aber auch ums Zwischenmenschliche, um das Du und das Ich. Denn wir sind eine Gemeinde und für Jesus Christus war es so wichtig, eine Gemeinde zu bauen. Und deswegen hat er seine Apostel berufen, deswegen sind die in alle Welt hinaus verstreut und haben Gemeinden gegründet, damit man zusammenhält und zusammengeht. Und es hat mal ein alter Kirchenvater diesen Spruch gesagt, den ich unglaublich gut finde. Der hat gesagt, ein Christ ist kein Christ. Und er sagt dadurch, letztlich, ein Christ braucht ein Gegenüber. Er braucht den anderen. Und er braucht jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Er braucht jemanden, der für ihn da ist und für den er da ist. Und in diesem Auseinandersetzen, da gibt es manchmal auch Diskussionen, manchmal gibt es auch Streit, aber wichtig ist zu verstehen, dass wir alle gemeinsam in eine Richtung gehen und dass wir alle den einen Glauben haben und dass es wichtig ist, gemeinsam diesen Weg auch zu gehen. In meiner Zeit, und das ist ein kleines Bekenntnis, das ich euch mache, in meiner Vergangenheit hatte ich schon öfter Mühe mit unterschiedlichen Gruppierungen oder Themen oder Personen. Und ich habe mal so manches Mal die Frage gestellt, ob das jetzt auch wirklich gut ist und ob dieser Mensch oder ob das, was der und der getan hat, ob das überhaupt noch einen Platz hat in meiner Kirche. Ich bin eines Tages auf einen Bibelvers gestoßen, den möchte ich euch zitieren. Da heißt es in Epheser 4, Vers 15. Und dieser Vers, den finde ich bis heute unheimlich kostbar. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm. Ich von meiner persönlichen Geschichte, ich hatte immer den Drang, zu wissen zu wollen, was Wahrheit ist. Und manchmal steht aber Wahrheit über alles. Und manchmal ist es so wichtig, diese Wahrheit einzusetzen und auf diese Wahrheit zu bauen, dass uns die Menschen anfangen, egal zu werden. Da ist uns dann das Essen wichtiger als der, der isst. Um mal ein Beispiel rauszunehmen. Aber dieser Vers sagt mir, ja, wir sind Kirche und wir folgen einem Gott. Wir folgen Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Und Wahrheit ist für uns ein wichtiges Thema. Aber die Wahrheit darf sich nicht beißen mit dem Bereich oder mit dem Punkt, dass wir eigentlich einander lieben sollen, dass wir füreinander da sind. Der Mensch ist das Wichtigste. Ich möchte euch zum Abschluss dieser Predigt eine Begebenheit noch berichten und davon erzählen, was mich unheimlich beeindruckt hat, tief beeindruckt hat, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, eine Möglichkeit, mit einer kleinen Gruppe von 12 Leuten nach Südafrika zu fliegen. Dort gab es einen internationalen Jugendkongress und vor dieser Zeit im Jugendkongress waren wir noch gemeinsam in Soweto, einer Stadt, die von der gesagt wird und gesagt wurde, dass es die zweitkriminellste Stadt der Welt sei. Also wir hatten unglaublich Angst, ja, als wir das irgendwo gelesen haben und dann gewusst haben, da gehen wir jetzt hin, da hatten wir alle Angst, dass wir jetzt sterben. Ja. Wir haben dann nicht das Gefühl gehabt, dass wir dann wirklich in Lebensgefahr stecken in dieser Situation, aber wussten trotzdem, diese Gegend, wo wir hinkommen, ist eine gefährliche und schwierige Gegend. Aber dort sind wir hingekommen zu Geschwistern, zu Adventisten in einem Dobsonville heißt die Kirche, das ist die Gemeinde dort. Und die hat uns aufgenommen und sie hat uns Arbeit gegeben, denn wir wollten in dieser Woche vor diesem Jugendkongress etwas Ehrenamtliches tun. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir in einem Kinderheim hätten tätig sein sollen, um uns um Kinder zu kümmern. Doch wir erfuhren dann, dass dieses Kinderheim gar nicht mehr existiert. Und so haben sie uns andere Aufgaben gegeben und so haben wir uns an dem Ankunftstag auf einmal mit einem Pinsel, mit einem Farbeimer wiedergesehen. Und dann haben wir angefangen, diese Gemeinde zu streichen und wir waren uns am Anfang sehr, sehr fremd mit den Menschen, die dort gelebt haben und die dort in dieser Gemeinde Mitglieder waren. Aber ich kann euch sagen, in diesen Tagen, und es waren nur 7 Tage, ist auf einmal etwas entstanden. Und ich habe diese Verschiedenheit gespürt, wie man mit dem Glauben, wie man mit einzelnen Themen umgeht. Und am Anfang habe ich mich auch manchmal geschämt, ja, weil ich gedacht habe, wie denken die jetzt, wie wir Deutschen mit dem oder dem Thema umgehen? Und ich war als Jugendabteilungsleiter schon da und Ruben Greco vom Verband war auch nochmal da. Und da ist uns aufgefallen, wie dort mit solchen Personen umgegangen wird. Ja? Und dass wir Vorbilder sind und wahrscheinlich hätten wir den ganzen Tag in Anzug und Krawatte rumlaufen müssen mit Bibeln unterm Arm. Und das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir waren eigentlich ganz normal und wir wussten bis zum Schluss nicht so wirklich, was die von uns so denken, wie wir so ticken. Aber wir haben gemerkt, dass es Unterschiede gibt. Aber es gab die Momente, wo wir zusammen waren, wo wir gemeinsam Wände gestrichen haben, wo wir dann gemeinsam in ein Gefängnis gegangen sind. So etwas habe ich noch nie erlebt vorher. Um uns, um die Menschen dort zu kümmern, wie wir gemeinsam in ein Kinderhospiz gegangen sind, um den Kindern dort zu helfen. Und da ist etwas entstanden, eine Freundschaft und eine, ich würde mal fast sagen, eine familiäre Beziehung, die so tief war innerhalb von nur 6-7 Tagen, dass am Ende der Verabschiedung viele Tränen geflossen sind. Ich kann mich erinnern dort an eine Gemeindeleiterin, die für mich zum ganz großen Vorbild geworden ist. Was diese Frau getan hat in diesen 7 Tagen, was ich beobachtet habe, das würde die Zeit sprengen. Aber es gab zum Beispiel auch den Bereich der Suppenküche, mal als ein kurzes Beispiel, und haben sich gekümmert um die Menschen, die nichts zu essen haben, buchstäblich nichts zu essen. Und dann kamen die von der ganzen Stadt und überall kamen sie angerannt in Tupper-Schüsseln und dann sind sie gekommen und dann standen wir und die Gemeindeglieder und haben Essen in diese Tupper-Schüsseln gefüllt. Und dann kann ich mich an die eine Szene erinnern, wie einer von diesen Männern weggeht und diese Gemeindeleiterin singt, und es wurde sehr viel gesungen, freudig gesungen hat, wahrscheinlich wie so ein Wallfahrtslied. Und dann ist sie zu der Person gegangen und hat ihm die Tupper-Schüssel weggenommen, hat aufgemacht, ist zurück zu dem Topf, hat nochmal was nachgegeben, hat nochmal einen Schlag drauf gemacht und hat den Deckel wieder zugemacht und hat ihm das in die Hand gedrückt. Und er ist wieder zurückgegangen. Was für eine Freude, was für ein Leben. Und diese Menschen dort in der Umgebung, die haben kennengelernt, was es bedeutet, wenn Menschen zusammenhalten. Wie kostbar es ist, wenn man einträchtig zusammenhält, wenn man zueinander und füreinander einsteht. Gerade in dieser Gegend, dort in Dobsonville. Am Jugendkongress dann, als der Jugendkongress zu Ende war, haben wir ein Lied wieder gesungen, das wir auch in diesem kleinen Kreis gesungen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Du kennst es wahrscheinlich. We are marching over to Jerusalem. Es ist ein kurzes, kleines Lied. Und es ist ein Lied, wenn man das singt, dann steht man in der Regel auf und man fasst sich an den Schultern und man läuft hintereinander her. Und gemeinsam singt man, we are marching over to Jerusalem. Auf Deutsch, wir wandern Richtung Jerusalem. Es hat keine vielen Strophen, das ist auch ganz einfach, aber das ist, hat eigentlich nur diese eine Strophe. Wir wandern gemeinsam nach Jerusalem. In diesem Moment ist mir bewusst geworden, hier in diesem Jugendkongress war es völlig egal, welche Hautfarbe man hat. Es spielte keine Rolle, welche Fahne man gerade nach oben gehalten hat und geschwenkt hat. Es spielte in dem Moment auch keine Rolle, ob ich jetzt gerade Vegetarier bin oder Fleischesser. Spielte keine Rolle, welche persönliche theologische Einstellung ich jetzt zum Thema Frauenordination habe. Sondern in dem Moment haben wir alle gemeinsam mitgesungen und sind gemeinsam gefolgt mit diesem Lied We are marching over to Jerusalem. Und liebe Geschwister, ich glaube, darum geht's, dass wir verstehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind nach Jerusalem. Wie in diesem Wallfahrtslied. Wir sind unterwegs, Jesus entgegen und Jesus wird eines Tages uns abholen und mitnehmen. Und was sich Jesus wünscht, und was David hier auch anspricht, ist, schaut, dass wir hier zueinander stehen und dass wir diesen Weg dorthin gemeinsam gehen. Weil dieser Weg manchmal staubig ist. Und wir alle haben das erlebt, dass das Leben auf dieser Welt staubig ist und steinig und trocken und mühsam. Aber trotzdem können wir singen, weil wir einander haben, weil wir zusammenstehen und weil wir gemeinsam diesen Weg gehen und gemeinsam unterwegs sind. Lobpreis der Einheit. Siehe, wie lieblich und gut es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Öl und Tau als zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen. Und zum Schluss spricht David über die Auswirkungen der Einheit und er sagt hier in seinem letzten Vers, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Geschwister, dort wo Einheit herrscht, dort wo wir einander füreinander kämpfen, dort wo wir füreinander einstehen, dort ist der Segen Gottes zu finden. Das ist eine Verheißung. Und ich kann euch sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dass ich diesen Segen erfahren habe. In meiner Heimatgemeinde, in der es viele Probleme gab und viele Streitigkeiten, leider, Streitigkeiten sind ja nicht immer schlecht, sondern die Frage, wie man damit umgeht. Aber was für mich wichtig war, das waren Menschen, die mir gezeigt haben, dass ich zu ihnen gehöre. Dass ich auch in meiner verrückten Jugendzeit, und ich habe nicht immer alles gut gemacht in meinem Leben, ich war auch manchmal unanständig, haben mir diese Geschwister gezeigt, und es waren oft Ältere, die mir gesagt und deutlich gemacht haben, Martin, du gehörst hierher. Du hast deinen Platz hier in unserer Gemeinde. Und das ist für mich zum großen Segen geworden. Ich lade euch ein, dass ihr füreinander kämpft, dass ihr füreinander einsteht. Ist manchmal nicht leicht vielleicht. Und vor allem auch, dass ihr für die Kleinen und für die Jungen und für die Jugendlichen immer ein ganz offenes Ohr habt und ein ganz großes Herz. Denn sie werden nicht immer leicht sein, aber dort, wenn ihr ihnen das Signal gibt, dass sie hierher gehören, dann werden sie auch hoffentlich das zum Segen erleben. Ich bin am Schluss angelangt und möchte diesen Psalm zum Schluss noch einmal lesen. Allerdings in einer anderen Übersetzung, und zwar in der Bönhardtschen Übersetzung. Und ich lese deswegen mal meine eigene Übersetzung von diesem Psalm 133, Vers 1 vor. Siehe, wie toll es ist, wenn Kinder Hand in Hand gemeinsam spielen und Spaß haben, anstatt sich zu prügeln und zu bestehlen. Schaut, wie toll es ist, wenn sich ein Ehepaar verliebt in die Augen sieht, anstatt sich zerstritten vor dem Scheidungsrichter gegenüber sitzt. Siehe, wie schön es ist, wenn alt und jung sich achten, voneinander lernen, anstatt sich zu hassen und zu beschimpfen. Siehe, wie schön es ist, wenn eine ganze Gemeinde zusammenhält, gemeinsam anpackt, sich gegenseitig stützt und trägt, miteinander Gott lobt und preist, man miteinander lacht, aber auch miteinander weint, weil man eine Familie ist. Amen. Großer Gott, himmlischer Vater, hab Dank für deinen Segen, für deine Gegenwart. Hab Dank, dass du bei uns bist, an uns festhältst, dass du uns die Gemeinde gegeben hast und einen festen Glauben, der uns durch diese steinige Zeit manchmal und durch die Wüstenzeit auch hindurch hilft. Hab Dank für diesen Ort, für diese Gemeinde hier in Waldperlach. Und ich bitte dich, dass du mit dieser Gemeinde bist und dass du die Gemeinde und die Geschwister hier segnest. Bitte ich, dass dieser Ort ein Ort des Friedens bleibt und ist und ein Ort, der als solcher auch anerkannt und gesehen wird von den Menschen, die außenrum wohnen. Dass dieser Ort einladend ist für die Menschen in unserer Gesellschaft, die Frieden nicht haben, aber Frieden suchen. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.